Schau du, halt durch. Sacharja 13 sind wir jetzt. Seit 981. Ah, läuft schon, okay, gut. Okay, dann können wir jetzt anfangen. Sacharja 13, Vers 1. An jedem Tag, wir sind jetzt gerade hier im tausendjährigen Reich, an jedem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Also wir sind kurz vor den tausend Jahren gerade, also vor dem zweiten Wiederkommen von Jesus, in den letzten 3,5 Jahren von den 7 Jahren Trübsal, die kommen werden. Ob man das nun glaubt oder nicht. Und in der Zeit macht Gott sein Versprechen wahr und öffnet die Augen der Juden und sie werden sehend. Ja. Die ganze Welt wird anrücken im Armageddon, um gegen Gottes Volk zu kämpfen. Nur geführt vom Antichristen, der vom Drachen inspiriert ist, also vom Luzifer selber, vom Satan, der auch in den 7 Jahren wirken darf, wie er will. So, trotzdem mit der Begrenzung, die Gott festsetzt. Ne, und Gott wird einfach Sieg schenken. Und das ist was Wundervolles, zu sehen, wie Gott sein Versprechen hält, aber wie wertvoll ihm das ist, wenn er einen Bund macht mit jemandem, mit einem Menschen. Ne. Weil dieses Volk war immer wieder spenstig, aber das sind wir auch. Ne. So, dieses Volk hat immer wieder vergessen zu vertrauen und vergessen, wie groß Gott ist. Und so sind ihre Herzen und ihre Augen und ihr Verstand und das, was sie tun, immer wieder zu menschlicher Kraft hin. Ne? Irgendwas, was man schnell haben kann, jetzt haben kann, um Ruhe zu haben, um das zu bekommen, was man sich wünscht, um was wegzukriegen. Und halt, Gott hat immer wieder auch durch einen Vers zum Beispiel zu seinem Volk gesagt, nicht durch Kraft und nicht durch Macht. Also nicht durch menschliche Kraft oder Einfluss, Möglichkeiten, sondern durch meinen Geist. Das hat aber der Mensch immer wieder schnell vergessen. Und da kann ich auch nicht richten, weil das tun wir auch. Und dann kommt Gott und schenkt ihnen die Propheten, sein Reden, sein Wirken, so wie Sacharja hier. Und das Volk vergisst immer wieder. Und dann kommt Gott persönlich als Christus, als der König, der Messias, der Retter, ne? Als Jesus, Gott mit dir. Ne? So, und auch den verwerfen sie. Ne? Weil es ihnen nicht schnell genug geht, nicht in Gott und Jesus ihnen nicht das Bild vormalt, wie sie Glauben verstehen und wie sie Glaubensleben leben wollen. Ne? Ein Konzept, das nicht aufgeht mit ihrem Fleisch und mit ihrer Lust und mit ihrem Einfluss, das sie schon haben. Und so bringt Gott eine neue Zerstörung von dem Tempel, der hier gerade in der Zeit wieder aufgebaut wird. 70 nach Christus und die Juden sind verstreut in aller Welt. Und jetzt langsam sammeln sie sich wieder in dem verheißenen Land, in Jerusalem und sind trotzdem befeindet und angefochten wie eh und je. Und aber Gott hat ihnen einen Bund gemacht und er hat versprochen, ich bringe euch zu mir und ihr werdet mein Volk sein, ich euer Gott. Und das wird geschehen. Und das ist das Herrliche. Er öffnet diesen Quell gegen Sünde und Unreinheit. Das ist dieser neue Bund, den die Juden dann schließen werden. Mit Jesus. So, den Bund, den wir schon haben durften, diese Quelle des Lebens, von der wir leben und uns ernähren können. Diese Freude und dieser Frieden, der fest ist in uns gegründet, wir müssen nur nehmen. Ne? Es ist alles da, auch wenn es uns manchmal nicht so vorkommt. Und es soll geschehen an jedem Tag, spricht der Herr der Herrscher, da will ich die Namen der Götzen aus dem Land ausrotten, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Götzen, sagt Paulus, gibt es auch für uns, für die im Neuen Bund, für die Christen. Und das, die Götzen sind nicht unbedingt geschnitzt oder gemalt oder was auch immer, ne? Hier so ein Glücksengel in der Tasche oder was auch immer, so ein Glückssteinchen, den du vorholst und dann rubbelst du dran und wünschst dir was so, ne? Die Götzen heutzutage, gerade in Deutschland, sind innere Verlangen, die man stillen möchte. Ja, nicht durch Gott und seine Zeit und sein Maß, sondern durch alles Mögliche. Ja, so ein Paulus sagt, Bitterkeit, Zorn und Wut und Unzucht sind Götzen. Ja, und ja, auch wenn ich vielleicht ein oder andere um Schlips trete, das sind Götzen, die du anbetest. Ich auch. Immer wieder. So diese Bitterkeit und der Zorn. So, und dieses eigene Ego, das verletzt wird, was sich rechtfertigen will oder sich, ne, so verteidigt oder angreift, so ein, weil sich in eine Ecke gedrängt fühlt, ne, dieses, aber ich bin im Recht und ich will, dass das jetzt auch der andere weiß oder die anderen, ne. Diese Bitterkeit, die um sich frisst wie Krebs und die Wahrnehmung wegnimmt, so dass man gar nicht mehr klar sieht, ne. Wir haben das in der Offenbarung gesehen, dass Satan als Jesus in der Offenbarung 12 ist das, Christus ist wieder auferstanden von den Toten. Ne? Und in der Zeit so gab es auch einen Krieg im Himmel. So ein, ne? Und da wurde Satan und sein Gefolge, die ein Drittel der Engel, die sich zu ihm gestellt haben, wurden dann auf die Erde geschmissen und da bleiben sie jetzt. Also er kann nicht mehr hoch und runter wie vorher, so wie du es bei Hiob siehst. Und die Engel stehen da, die jubeln und freuen sich, denn endlich ist dieser Feind raus und es ist wieder Ordnung und Ruhe im Himmel. Also siehst du, auch Christus hat auch da Sieg gebracht und sie preisen Jesus dafür. Und dann steht halt da und Satan geht durch die Welt voller Zorn, ne, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und da siehst du ihn halt, ne, dieses Wesen, das nicht dass sich diese Wut und den Zorn und die Bitterkeit hingegeben hat, so dass er blind ist vor Zorn. Ne? So wie ein kleines Kind, das, wir hatten gestern Geburtstagsparty hier, von Emma. Und ihre Freundinnen waren auch da. Ne, und schon interessant, weil die Kinder haben das noch nicht so gelernt, ihren Zorn unter Kontrolle zu halten. Ne? Sondern wenn sie zornig sind und wütend, dann bricht das aus. Es gibt natürlich Ausnahmen, das sind heilige Kinder, meine gehören nicht dazu. So, ne? Und dann wird getrampelt und gewütet und dann gibt es da überhaupt kein Halten mehr, ne? So, dann muss man Protest machen und zeigen, dass das absolut unmöglich ist und ungerecht und was auch immer, ne? Aber so mit dieser Herzenseinstellung wütet Satan, ne? Das hat nicht mit Logik zu tun oder mit einem Schachspiel, das er setzt, sondern es ist einfach nur blinder Zorn und Hass und Wut, ne? Und Christus lehrt uns und sagt so, das soll nicht bei euch sein. Ja. Segne der dich flucht, segne deinen Feind, Liebe, gib dich selber hin zu dem, der von dir nehmen möchte und gib, ich ersetze das, ne? Weil es dich frei macht, du Ruhe hast, ne? Und wenn du schon mal verletzt warst von irgendjemandem, ob es jetzt deine Eltern sind oder dein Ehemann oder Ehefrau, dein Partner oder in der Gemeinde oder auf Arbeit oder sonst wo, und du merkst so, ich bin ungerecht behandelt und ich bin verletzt und wenn du dich denn hingibst, du merkst richtig, wie blind du wirst, du bist unfähig, du willst überhaupt und kannst auch nicht mehr dich investieren zum Guten in den anderen, sondern tust das Gegenteil von der Agape-Liebe und du ignorierst. Ja. Ist ein Götze, dem man sich hingeben kann, genauso die Wollust, die Begierden, wie Unzucht. Ne. Es ist ein Hunger, den jeder von uns hat, ein Hunger, den man nicht stillen kann, ein Hunger, den wir auch nicht loswerden, egal wie heilig wir sind. Das ist eine Sache, die begleitet uns, die Lust, ne, die Fleischeslust. Von daher müssen wir halt lernen, damit umzugehen. Und du kannst es sehen, der sich aber dem hingibt, verliert sich da drinnen mehr und mehr und mehr und mehr, bis auch da eine geistliche Blindheit da ist, wo man nicht mehr unterscheiden kann, was jetzt richtig oder falsch ist, gut oder schlecht. Ne? Wo das Gewissen so hart ist, dass man auch nicht mehr sich nicht mal beschmutzt fühlt oder schuldhaft, ne? Wo es einfach egal ist. Ne? Und man sich so viel Sachen selbst gebaut hat, die das befürworten, dass man nur noch die Sachen, die man sich ausgedacht hat, die man dazugestellt hat, laut erwähnt und dafür kämpft. Ne? Aber dieses eigentliche ursprüngliche Gefühl ist weg. Ne? dieses erste Gewissen, das gesagt hat, lass es. Ja. So, und dieser erste Zustand, wo man überführt war von der Wahrheit und sagte, ja, ich sollte es lassen. Ne? Wir alle machen das durch. Das gehört dazu. Ne? Wir sind halt Menschen. So, und ich freue mich deswegen so sehr, dass Christus endlich kommt und ich hoffe, der kommt bald so, weil diese Fleischeslust, die wird einfach genommen. Dieser Hunger ist gestillt dann. Da ist einfach Ruhe und Frieden in mir selbst. Ich bin einfach zufrieden mit dem, wie es ist. Das ist eine Sache, die wunderbar ist. Ne? Und für viele Christen habe ich das Gefühl, scheint das langweilig. Na, so ein frommes Leben dann zu haben, so fromme Gedanken und so weiter und überhaupt keinen Spaß oder was auch immer, aber das ist es nicht. Sondern es macht unsere Seele glücklich, sagt Jesus. Glückselig ist der. Ne? Es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn man Sachen anhäuft, die überhaupt nicht dran sind, dass es satt macht. Ne? Es macht hungriger. Ne? Ich habe eine Menge reiche Menschen kennengelernt, auch durch mein familiäres Umfeld, die wirklich mit Millionen und noch mehr handhaben. Die sind so hungrig. Ne? So unersättlich. Ne? Ich gucke die an als armer, finanziell armer Mensch in Bezug und denk so, oh, krass, hätte ich so viel Geld, so ich wüsste gar nicht, was ich damit machen sollte, ne? Aber dann gucke ich die Menschen an, die viel haben, so, und ich hab Mitleid und denk so, die sind viel ärmer als ich irgendwie, weil ich mache mir nicht so viel Platte, ne? Was diese Lust ist einfach nur eine Illusion und das ist ein Geschenk Gottes, dass er uns davon frei machen will. Und ihr spricht jetzt zu einem Volk. Wo sind wir stehen geblieben? Ach, ich bin im falschen Kapitel. Bin ich denn dahin? In den Tagen, da will ich die Namen der Götzen aus dem Land ausrotten, dass sie nicht mehr erwähnt werden. Auch die Propheten. Und den Geist der Unreinheit will ich aus dem Land vertreiben. Ja, diese Geist der Unreinheit, das ist dieser Vertreter des Götzendienst und der Religion. Es gibt auch eine christliche Religion, die nichts mit Christus zu tun hat. Und jeder, der vielleicht mal gesetzlich war oder mehr die Kirche und die Tradition angebetet hat als Christus selber und sein Wort, der weiß, wovon ich rede, ne? Was Religion bedeutet. Das ist eine Sache, die Gott hasst. Das ist eine Sache, die abstoßend ist für ihn, eine Sache, das war das Einzige, was Christus ermahnt hat. Ja. Zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Er hat gesagt, ihr seid getüncht und tot und ihr habt nichts mit mir zu tun. Ich kenne euch nicht mehr, ihr seid Kinder des Satans, nicht Kinder Gottes. Ja. Weil ihr all das aufbaut, was ich euch schenke an meinem Wort und meiner Erkenntnis, aber ihr es nur für euch benutzt. Ja. Und jeder, der über euch drüber trampelt, verunreinigt sich. Auch das ist eine Sache, die nicht mehr sein wird. Und da bin ich auch dankbar für. Ja. Und ein Prophet ist ein Mensch, dem Gott irgendwas gibt, das er dann als Sprachrohr, als Vertreter weitergibt an die Menschen in dem Umkreis, den Gott halt bestimmt hat. Ja. Das ist ein Prophet und mehr nicht. So, ein Sprachrohr für Gott. Ja. Und wenn du das betrachtest, sind wir alle Propheten. So, wir alle haben seinen Willen und sein Wort bekommen und wir sollen es verkünden. Und auch da bin ich froh, denn das ist eine Sache, die mir schon immer schwer am Herzen liegt und die ich nicht nachvollziehen kann. Dass es so viele falsche Propheten gibt, auch unter uns Christen. Lass uns das mal zu Ende lesen. Und es wird geschehen, Vers 3, wenn einer immer noch Weissagen wird, dann werden sein Vater und seine Mutter, seinen eigenen Eltern zu ihm sagen, ja, du sollst nicht am Leben bleiben, denn du hast Lügen geredet im Namen des Herrn. Und sein Vater und seine Mutter, seine eigenen Eltern, die werden ihn durchbohren, weil er geweissagt hat. Und es wird geschehen an jedem Tag, da werden sich die Propheten schämen. Jeder über sein Gesicht, wenn er weissagt. Und sie werden keinen Mantel aus Ziegenhaar mehr anziehen, um zu täuschen. Und er wird sagen, oh, pff, ich bin doch kein Prophet, ich bin nur ein Mann, der sein Land bebaut, den ein Mensch hat mich als Sklave gekauft. seit meiner Jugend. Und er wird zu ihm sagen, na, was sind das dann für Wunden da an deinen Händen? Und er wird antworten, ja, die hat man mir geschlagen im Haus meines Lieben. Ja. Damals war es so, dass viele Propheten sich geritzt haben, ja, oder äußere Zeichen hatten, so ein, als Zeichen für, ja, für ihre Frömmigkeit. Ja. So, das hast du auch in der katholischen Kirche, so ein, die gibt es ein bestimmtes Ritual, sich selbst zu geißeln, ne, mit dieser Peitsche, um die Striemen zu erzeugen, um Schmerzen zu haben oder irgendwelche wie heißen die Dinger? Also heute wahrscheinlich nicht mehr, aber das war früher die Zeit, so, ne, ja, wie so eine Dornenkrone nur für bestimmte Gelenke und so, ne, um sich selbst weh zu tun. Das machen aber heute Christen auch im Geistlichen. Da habe ich viele kennengelernt und kenne ich auch. So die sich irgendwie selbst quälen, weil sie denken, dadurch kommen sie näher zu Gott oder weiß auch nicht. Ne, ist ein sehr trauriges Leben, in meinen Augen. Weil sie da überhaupt nichts verstanden haben. Das einfach nur zeigt, das ist noch nicht mal der alte Bund, das ist ein ganz neuer Bund, auch nicht mit Christus, mit dem Schöpfer. Ne. Und da bin ich dankbar für, denn weiß auch nicht. Ich bin jetzt 20 Jahre ungefähr mit Jesus. Das war damals schon irgendwie Trend, gerade bei jungen Leuten, sich selbst irgendwie Christus zu bauen. Nicht bösartig oder so, aber halt Stück für Stück so, ne? Damals dieses Bibabo, Bibelbastelbogen, ne? Die ganze Bibel ist echt und so, aber trotzdem wird nur Bestimmtes gedacht und nur Bestimmtes erwähnt. Ne? Und diese falschen Propheten, die sind auch heute noch da unter uns. Und ich muss mit Erschrecken zusehen, dass Paulus recht hatte, so dass am Ende der Tage die Menschen sich wirklich selber Lehrer suchen, ne, um ihre Gelüste zu befriedigen. Ne? Und ich muss es wirklich mit Erschrecken feststellen, und mich macht das echt traurig, weil ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass ein Mensch, der sagt, er liebt Christus, sich selbst zur Autorität macht und sagt, ja, aber das hier ist veraltet und das hier passt nicht und das hier nicht und so, ne, und die Menschen suchen sich natürlich auch die, die sie unterstützen. Ja. Aber das ist ein falscher Prophet, und das wird, der oder die muss natürlich auch für sich selber dann irgendwann Rechenschaft ablegen vor Gott. Ne? Ich finde es so interessant, dass Gott es zulässt. Ne? Ich meine, sein Geist ist ja da und am Wirken, aber trotzdem ist es absolut anscheinend kein Problem so, sondern es muss mehr werden. Und ich habe heute im Lukas gelesen, im Lukas 12, und da sagt Jesus in Vers 49, ja, ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu bringen. Und wie wünschte ich, es wäre schon entzündet. Aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe. Und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist? Ja, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden auf Erden zu geben? Nee, sag ich euch, sondern vielmehr Entzweiung. Denn von nun an werden fünf in einem Haus entzweit sein. Drei mit zweien und zwei mit dreien. Der Vater wird mit seinem Sohn entzweit sein, der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter, die Tochter mit der Mutter, die Schwiegermutter mit ihrem Schwiegertochter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Leider nicht die Schwiegermutter mit dem Schwiegersohn, aber na gut. So, ne? Und Christus kommt so und sagt, und das widerspricht manchmal so dem Bild, dass wir so weitergeben. Ne? Nee, ich bin nicht gekommen, um Frieden auf Erden zu bringen. Er wird Frieden auf Erden bringen, bei seinem zweiten Kommen. Aber er hat gesagt, sind Kosten und wir müssen uns entscheiden. Ne? Ich will noch dazu sagen, er aber sprach zu ihnen, oder er sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ja, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, die werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, ja, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns doch auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, ja, aber wir haben doch vor dir gegessen und wir haben vor dir getrunken und wir haben auf unseren Gassen, da hast du uns doch gelehrt. Und er wird antworten, ja, ich sag euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Ja. In manchen Bereichen ist Christus wirklich hart und ernst. Ne, und direkt, ohne viel drumherum. Und das, da bin ich froh. Ja. Wenn ich manchmal sehe, wie Wischiwaschi Christus gelebt und gelehrt wird, denke ich manchmal, so ein Christus wäre ich damals nicht nachgefolgt. Ja. Ich hatte so viel vor Christus. Ich habe meine Träume habe ich echt gelebt und in vollem Maße durfte ich die genießen und erfahren. Nicht nur die sexuelle Erfüllung, auch das Finanzielle und auch den Rausch und auch meine sehnlichsten Träume durfte ich verwirklichen und irgendwie lief's. So, ich hatte nie Mangel, nur Überfluss. Vom Guten und auch vom Schlechten. So. Aber so hungrig, ich wurde immer hungriger. Und dann kam der Moment, wo Christus mir halt diesen einen Menschen ins Leben stellt, so, wo er mir die Augen aufmacht und der erzählt mir das Gegenteilige von dem, was ich kannte. Was ich in Religion nicht fand, was ich in der Psychologie nicht fand, in philosophischen Punkten nicht fand. Und das war ein absoluter Gegensatz von dem, was mir gesagt wurde, was gut und richtig ist und gerecht. Und ich habe das gehört und mir hat's gefallen. Ich habe sein Wort dann selber verschlungen, so ein, ich weiß nicht, wie oft ich Bibel gelesen habe in dem ersten Jahr, als ich Christ war. Und ich habe das gelesen und es war für mich kein Anstoß, sondern es war Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit und Liebe. Das war das, was ich gesucht habe. Das war wirklich wie Licht, ne, das endlich aufging in meinem Inneren. Und ich liebe sein Wort. Ne, und ich hoffe, ich komme nie an den Punkt, wo mein Gewissen so hat, dass ich ein falscher Prophet werde, falsches Zeugnis gebe von Worten, die er überhaupt nicht gesprochen hat, von Gedanken, die überhaupt nicht von ihm kommen. Ne, sondern dass ich sein Wort treu bleibe und zwar mit allem, wie sich mein Umfeld verändert. Und ich habe den Eindruck, dass gerade in der letzten Zeit das mehr und mehr wird, dass diese Sicherheit, die wir halt hier in den Händen haben, das ist das Einzige, was wir physisch bekommen haben von Gott, sein Wort. Was ich nicht durch Gefühle einfach verändern und verdrehen kann oder durch neue Bücher und Ansichten von anderen, sondern es ist fest und es bleibt und es ist ein Geschenk, was durch alle Zeitalter hindurch so ein einfach gleich geblieben ist. Das ist eine Sache, wo ich zurückkommen kann und sagen kann, ja, hier suche ich die Wahrheit, hier suche ich meine Antwort, hier suche ich, wie Gott darüber denkt. Und wer sein Leben auf sein Wort baut, der steht doch sicher, egal was für ein Sturm kommt. Christus war nie weich. Und Christus war auch nie der Frieden mit seinem Nächsten wichtiger als die Wahrheit. Ich meine, Christus vom Herzen her wollte jeden segnen und sucht den Frieden zu jedem, denn er war und ist der Friedensstifter, so wie wir das sein sollen, aber nicht um jeden Preis. Und er hat uns versprochen, und das ist eine Prophetie, dass wir Verfolgung erleiden werden, wenn wir ihm nachfolgen. Dass wir ein Anstoß sein werden in der Welt. Dass wir ein zweischneidiges Schwert haben, das eine Trennung bringt. Wir können nicht jedem gefallen, wir sollen es auch nicht. Ich will aber jedem gefallen, aber das ist mein Ego. Und da einen Kompromiss zu machen, geht ganz schnell. Aber Christus hat auch gesagt, ich will jetzt die Stellen nicht alle aufschlagen, aber ihr kennt die, wer mich verleugnet, den werde ich verleugnen vom Vater. Aber wer zu mir steht, zu dem werde ich stehen. Und bezeugen, dass er meinen ist. Und dieser Weg ist wirklich schmal und scheint mir durch falsche Propheten aber sehr breit zu sein. Und das ist wirklich wichtig und ich will heute gar nicht so viel denn sagen, aber das ist eine Sache, die mir wirklich schwer auf dem Herzen liegt, schon seit ich mit meinem Jesus gehe. wie wichtig das ist, dass man Stellung bezieht, dass man Kosten überschlägt, dass man auch zu denen, die interessiert sind an Christus, dass man zu denen sagt, hey, bevor du dein Leben gibst, überschlag die Kosten. So, das hier wird es dich kosten. Ja. Paulus und Petrus und wie heißt der andere, Johannes, in kleinen Briefen vor der Offenbarung, die sind super direkt, so viel direkter als irgendeinen menschlichen Christ, den ich gerade kenne, in der Sache. Und die sagen ganz klar, wenn du nicht in Christus wandelst, wenn du noch nicht mal deinen Nächsten lieben kannst, wenn du in der Sünde verharrst und da tiefer drin gehst, dein Gewissen verhärtest, bist du nicht errettet. Total krass. Ich kenne niemanden, der sich das heute noch traut zu sagen, ne? In der Öffentlichkeit. Weil das wird nicht mehr gern gehört. Aber komischerweise oder logischerweise wird es von denen nicht gern gehört, die sich selber Lehrer suchen. Ist super wichtig, dass wir unsere Augen nicht verschließen, so vor der Wahrheit und auch vor den Kosten, dass wir Propheten, also Sprachrohr Gottes sind, so die den Menschen aufzeigen, hey, es gibt einen anderen Weg. Und der ist anders. Und das wird natürlich vielen nicht gefallen, aber das ist ja nicht mein Problem, vielleicht mein Schmerz, wenn ich den Menschen lieb habe. Ne? Aber lieber trage ich den Schmerz hier und bete für die Person, auch bin frei von Schuld, als dass ich dann irgendwann vor Gott stehe und er zu mir sagt, so, hey, du hast einen der Kleinsten verführt zur Sünde und zur Abkehr. Das ist ein ernstes Thema hier. Und es kann auch nicht immer nur über Gnade gehen. Selbst wir, die wir in Gnade leben, müssen akzeptieren, dass es aber auch ein Gericht gibt für uns. Nicht ein Gericht zum Tod, also in die Ewigkeit ohne Gott, sondern ein Feuergericht, die Taufe, von der Jesus redet hier, durch die er gehen muss, und er wünschte, sie wäre schon vollendet. Und das ist der Moment, wo nach den 1000 Jahren, wo noch viele Menschen dann geboren werden und so, und dann nach den 1000 Jahren, wenn die rum sind, dürfen die Menschen sich auch nochmal entscheiden. Möchte ich eine Ewigkeit mit Gott, mit Christus, oder will ich eine Ewigkeit ohne ihn? Ne? Und dann kommt diese Feuertaufe, durch die wir dann auch gehen werden. So, manche von uns wie durch Feuer gehen, also nichts da haben, ne? Und andere mit Schätzen und Reichtum, die noch was retten können. So, und es kommt darauf an, was du hier sammelst und für was dein Herz halt schlägt, wo du investierst. Ne? Und ich freue mich darauf, denn dann kommt endlich dieser Moment, und der geht von Ewigkeit zu Ewigkeit, wo Ruhe ist. Ich persönlich war echt ein Chaot und bin zum Teil immer noch in bestimmten Bereichen. Und Ordnung habe ich immer gehasst und gemieden. In allen Bereichen, also nicht nur meine Wohnung oder so. Aber ich muss sagen, mit den Jahren liebe ich die Frömmigkeit. Das ist eine Sache, die ich an Menschen liebe. Ich fühle mich so wohl, wenn ich mit einem frommen Menschen zusammen bin. Jemand, der mich nicht nur unterhält als Mensch, und für mich da ist und für mich sorgt in den Bereichen, die ich brauche, sondern der mich auch ernährt. Jemand, der es liebt, mit Christus zu sein, aber nicht nur das, mir auch davon erzählt und zeugt und zeigt, weil ich das beobachte und mich das antreibt, voranzugehen. Ist was Wundervolles, wenn du eine Gemeinde hast, wo fromme Menschen sitzen. Aber durch diese falsche Prophetie und diese falsche Reden, das will Gott, so sieht das Gott und so musst du, sagt Gott, durch diese falschen Propheten, die sehr integriert sind in christlichen Gemeinden, in unserem Denken, in jedem von uns, ist es aber pervertiert irgendwie, diese Frömmigkeit. Ist was zu was geworden, was gesetzlich ist oder religiös und oder was einengt oder was ein schlechtes Gewissen gibt oder was man nicht schaffen kann, eine Arbeit, die man tun muss, ne, die nicht gelehrt, aber schon erzwungen ist, ne, Das ist eine Frömmigkeit, die hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist eine Frömmigkeit, die ist für Gott tot und nichts wert. Das ist eine Frömmigkeit, die zerstört, die entfremdet. Nicht nur Mensch und Mensch, sondern auch Gott und Mensch. Aber die Frömmigkeit, die der Heilige Geist uns schenkt, ist eine wundervolle. Das ist eine Frömmigkeit, die tut einfach anderen gut. Die macht andere satt. So, die heilt. Die räumt auf in Gedanken. So, und das ist eine Frömmigkeit, die jemanden dazu befördert, glückselig zu werden. Das ist eine Frömmigkeit, die ich anstrebe. Ja. Weißt du, eigentlich hat es uns überhaupt nicht schwer gemacht und wir müssen ihm nur vertrauen. Ja. Egal, was das Zeitalter gerade sagt, was gut und schlecht ist. Und das ist eine Sache, wo man Kosten überschlagen muss und es kostet was, Gott zu vertrauen. Gerade in den Bereichen, wo ich so hungrig bin und sage, das ist meine Not und ich brauche die ersetzt haben, sonst bin ich nicht glücklich. Ich quäle mich. Ne? Aber das Ding ist, und das habe ich zu Tausenden beobachtet, nicht nur in meinem Umfeld, auch in mir, wenn ich nicht geduldig bin und Gott seine Zeit gebe, um diesen Hunger zu ersetzen und mich selber satt mache, komme ich im Endeffekt ärmer und hungriger raus und zerstörter. Das ja kommt jeden Hunger, den wir haben, entgegen. Das hat er versprochen. Aber zu seiner Zeit in seinem Maß. Und dann wird es uns gut tun, nicht nur uns. Also macht dir das bewusst, dass nicht alles, was Christus heißt, auch Christus ist. Ja. Und jetzt schenkt der Prophet oder Gott dem Propheten nochmal zwei Blicke. So, das erste und das zweite kommen von Jesus. Das erste kommen, Vers 7, Schwert, erwache gegen meinen Hirten. Gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscher. Ja, schlage den Hirten, und die Schafe werden sich zerstreuen, und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Jesus kam das erste Mal und erste Hirte, den Gott gesandt hat für seine Schafe, die Juden. Israel, für das auserwählte Volk Gottes. Und er kommt auch und sieht sein Volk und sagt, das sind Schafe ohne Hirten. Ja. Und er will sie sammeln. Und er sammelt sie auch. Ja. Aber dann wird er geschlagen und umgebracht. Und all die tausenden Menschen, die du da siehst, die gefüttert werden, sind einfach wieder zurück im alten Leben. Außer eine Handvoll Menschen, die in Jerusalem warten, dass der Heilige Geist kommt. Und was passiert? Und diese Handvoll Menschen schickt um die ganze Welt, um die Geringen zu erreichen uns. Und das läuft auch jetzt noch. So, dass wir sind nicht Gottes erwähltes Volk, aber wir gehören jetzt mit dazu. Wir sind eingepfropft in diesen Baum des Lebens und dieses Bundes. Und dann kommt der zweite Bund. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land zwei Drittel ausgerottet werden. Das siehst du in der Offenbarung, in Kapitel 16. Ausgerottet werden und umkommen, ein Drittel aber soll drin bleiben. Aber dieser letzte Drittel, den will ich ins Feuer bringen und es läutern, wie man Silber läutert, und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Und es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten, ja, ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, ja, der Herr, Jahwe, ist mein Gott. Das passiert halt im zweiten Drittel dann, wo die Juden endlich verstehen und Buße tun und sagen, Jesus Christus, du warst schon da, sondern wir haben es ignoriert. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Und das ist eine Sache, die viele als ungerecht irgendwie empfinden. Ich empfinde das als Gerechtigkeit und als wundervoll. Dieses Läutern. Weil dieses Läutern tut echt weh. Und ich will geläutert werden, weil ich habe echt viele Angewohnheiten, die einfach nicht nützlich sind und nicht gut tun. Oder mich abhalten. So meinen Alltag bestimmen oder einnehmen, so dass mir Platz fehlt für was anderes. Und das sind Sachen, die ich zu Gott bringe und sage, läuter mich da. Nimm das raus. Ne, aber so wie ich damals zu Gott kam und gesagt habe, ich verstehe jetzt, dass ich nicht liebe, wie du liebst, bitte lehr mich Liebe. Hat er gemacht. Davor war alles easy, ich war in meiner Bubbelblase so, in meiner christlichen, war beschützt und friedlich und yay, ich bin Paulus so ungefähr. Und dann hat er mir gezeigt, so wie ich lieben kann. Indem er mir Menschen an die Seite stellt, die mir echt ein Dorn im Auge waren. Indem er mir Situationen gegeben hat, wo ich unfähig war zu lieben. So, ne, und dieses Läutern ist was Wunderschönes, was ich als Zahntechnik halt sehen durfte. Ne, und ist eine Sache, an die ich mich immer noch freue. Ne, dieses Metall, das du nimmst und das in diesen Schmelzofen reinkommt, ne, und das ist ein Fenster, du kannst das alles beobachten und die Hitze wird heißer und heißer und heißer, ne, und du siehst, wie das Metall langsam die Farbe verändert und langsam glüht, ne, und es kommt noch mehr Hitze dazu und das Metall wird heißer, so, und auf einmal siehst du, wie sich alles bewegt und ineinander reingeht, ne, so, und dann siehst du auf einmal, wie da eine wunderschöne, perfekte Kugel ist. Glasklar, ne? Sieht aus wie Glas, egal welches Metall. So, das ist einfach nur herrlich. Aber noch nicht, weil noch siehst du eine schwarze Kugel. Ne? Und dann fängt es an, auf einmal aufzureißen, ab einer bestimmten Temperatur. Und dieser ganze Dreck, der im Metall war, den hast du nicht gesehen, weil dieses Metall war perfekt poliert, ne? Sah sauber aus, wird auch sauber verkauft, aber trotzdem ist Dreck drin. Ne? Und diese Dreckschale, was jetzt außen ist und nicht mehr innen, reißt auf. Ne? Und dann kommt diese wunderschöne, durchsichtige Metallkugel durch. Ne? Ist einfach nur. Keine Ahnung, das war so das Liebste bei mir auf Arbeit. Ne? Also ich hab's geliebt, wenn irgendjemand gesagt hat, hey, kannst du für mich gießen? Okay, mache ich. So, ne? Einfach nur zu sehen, wie das dann aufreißt und wie krass Metall aussehen kann. Ne? Deswegen kann ich mir auch vorstellen, was Gott sagt, so ein reines Metall wird im Himmel sein, in der Ewigkeit. Nicht im Himmel, auf der neuen Erde und dem neuen Himmel, den Gott macht nach den 1000 Jahren für uns, wo durchsichtiges Gold sein wird. Es wird einfach nur reines Metall sein. Ne? So, und weißt du, und dieses Bild verbinde ich halt auch bei dem Läutern mit mir. Ne? Es wird heißer und der Druck wird mehr und ich merke, je mehr ich mich bemühe, sauberer zu werden, desto mehr sehe ich Dreck und Unreinheit. Ne? Kennt ihr das? So, und dir ist total egal, du machst deinen Alltag, du lebst mit deinen Angewohnheiten und so und dir fällt es überhaupt nicht so auf, dich stört es nicht. Dann kommt dieser Moment, wo der Heilige Geist irgendwie dich berührt, ne, und du merkst so, oh, ich bin Sünder und ich will das loswerden, ne, und will da heilig sein. Und dann fängst du an zu kämpfen. Das sind die Temperaturen, die dann anstehen, ne, und du merkst, je mehr ich mich auch bemühe, warum bete ich überhaupt? Ne, bevor ich gebetet habe, war alles okay. Und jetzt bete ich dagegen und kämpfe dagegen und tue genau das, was ich nicht tun will. Ne. So, und du merkst, wie unfähig du bist und wie schwach. Und es kommt noch mehr Dreck raus, je mehr du betest. Ne. Aber das ist halt Läutern. Es kommt dann dieser eine Moment, wenn man durchhält und vorangeht, wo einfach alles wegperlt, was Dreck ist. Ja. Und dieser Raum, der dann entsteht, dieser Leerraum, wo vorher der Dreck war, den ersetzt Gott mit was Wundervollem. Was einfach nur gut tut und herrlich ist. Also lasst uns nicht drauf reinfallen, damit ende ich heute, lasst uns nicht drauf reinfallen, auf diese Gedanken, dass es auch anders geht, dass der Weg gar nicht so schmal ist, dass es gar nicht so wichtig ist, treu zu sein oder festzuhalten an dem, was Gott denkt und sagt und tut. Wir dürfen nie vergessen, dieser Schöpfer da oben, der ist zeitlos. Das, was er geschrieben hat durch seine Propheten, da hat er schon die Zukunft vor Augen gehabt, unsere Zukunft. Und er hat trotzdem gesagt, schreib das. In der Offenbarung sagte, wenn nur einer einen Punkt wegnimmt oder verändert, den wird Schlimmes treffen. Der wird verflucht sein. Ja. Und so ist halt die Frage, die ich mir auch jeden Tag stellen muss, gerade im Umgang mit Menschen. Besonders im Umgang mit Brüdern und Schwestern, aber auch mit denen, die Gott noch nicht gerettet hat. Schäme ich mich für meinen Christus oder. Und bin bereit, ihn zu verändern? Oder stehe ich zu meinem Christus, obwohl ich jetzt weiß, dass ich ein Eckstein werde, wo andere sich stoßen? Ja. Also ich weiß, wofür ich stehe, und wo ich hoffentlich bleiben werde, bis mein Jesus endlich kommt oder mich nach Hause nimmt. So. Christus, du bist für mich das Schönste. Und eine grenzenlose Gerechtigkeit, die einfach nur herrlich ist und gut ist. Ja, ich kenne meine Menschenfurcht und ich kenne auch mein Ego und du kennst es erst recht. Und, aber ich will mich nicht für dich schämen, für das, was du denkst und sagst. Und ich will auch nicht das Bild verändern, so, das du gibst, nur damit ich kein schlechtes Gewissen habe, in Unreinheit zu leben oder in Unreinheit zu bleiben. Ich danke dir, dass wir alle einen Lehrer bekommen haben, deinen Geist, der uns in alles lehrt und führt. Und ich bitte dich, dass du uns unseren Glauben stärkst, unser Vertrauen in dich, dass wir uns nicht selber irgendwann Lehrer suchen oder lehren, weil es uns im Bauch kitzelt und wir die Wahrheit nicht mehr ertragen können. Ich bitte dich, dass du uns stark machst, einfach für unsere Nächsten. Um deines Namens willen, dass wir nicht falsch verkündigen und präsentieren. Und bitte gib uns Weisheit, mit denen umzugehen, die falsch reden und einen ungesunden Blick bringen. Aber bitte warn uns davor, dass wir nicht einen der Kleinsten irgendwie zur Sünde verleiten oder zum Abfall. Ich freue mich auf dieses Feuer, wenn all der Mist, gegen das ich kämpfe und für das ich mich schäme, einfach dann wegbleibt auch. Aber bis dahin will ich Frömmigkeit suchen und auf deine Ewigkeit gucken, auf deine Kraft, deine Macht. Du bist Wahrheit und Leben und Licht. Und ich danke dir, dass ja, du uns auch dazu machst. Aber ich danke dir für deine Gnade und ja, dass du das im Endeffekt wirkst, solange ich einfach nur dranbleibe bei dir. Also bleibe ich in deiner Hoffnung und in deiner Liebe und in deiner Gnade und in dem Glauben, den du schenkst, Herr, und vertraue darauf, dass du, genau handeln kannst mit mir. Amen.